Ja, dann musst du dich jetzt ja nur ein bisschen konzentrieren.
Warum konzentriert man sich davor eigentlich?
Keine Ahnung. Du wirst es gleich, wissen.
Herzlich willkommen bei... Ja, deswegen konzentriert man sich. Richtig gut, ey. Richtig gut. Herzlich willkommen bei... Offen...
Nein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web.
Simon, heftig, du hast es geschafft, yes!
Ja, das können wir jetzt, das machen wir einfach so, ich werde das nie wieder sagen, ja, das kopierst du einfach immer und dann ist gut.
Das Schöne ist ja, keiner weiß, wie oft du es gerade probiert hast.
Richtig.
Ich könnte jetzt auch wahllos Zahlen in den Raum schmeißen, sowas wie zweimal oder auch...
20 naja, Mal.
33, genau.
Hat sie einen abgeschlottert, der Junge. So, jetzt lass mal hier bitte in den Anfangmodus kommen. Deswegen sage ich jetzt, Lukas.
Simon.
Wir fangen immer gleich an.
Gerade, Simon wollte heute mal moderieren und ja, es ist schon so eine Sache von Augen zu und durch, ne? Ist ja zum Glück keine Live-Sendung.
Nein, es ist keine Live-Sendung. Ich muss hier auch nichts moderieren. Hallo, ich unterhalte mich mit dir, als würde ich dich interviewen. Was soll denn das? Hallo?
Aber naja, weißt du, ich sag mal, so ein Podcast hat ja verschiedene Stellen, ja? Wir haben auch den Gesprächsteil, aber am Anfang sollte man auch wissen, worum es geht, ja?
Ja, wir lesen die Bibel. Hallo.
Wir also assoziieren mal wild.
Wir stellen uns mal vor, der Simon hat schön anmoderiert, ja, und jetzt sind wir sozusagen im Dialog, ja, den Vorgeplänkel-Dialog, um uns sich darauf einzustimmen, was jetzt passiert.
Ja, ich bin schon ganz am Vorglühen, erzähl mal.
Ja, und zwar, ich sitze ja hier mit Kaffee. Ich trinke ja total gerne Kaffee und habe mich so mal hingesetzt und mal so ein bisschen geguckt, wer den Kaffee produziert, den ich da trinke. Dallmayr, ja, ist ja so ein bisschen mein Lieblingskaffee, der ist so...
Product Placement.
Wir kriegen dafür kein Geld, aber ich finde ihn gut.
Noch nicht.
Ne? Ein gutes Produkt. Und dann habe ich es gelesen, ja, und habe festgestellt, Dallmayr Kaffee, die arbeiten mit Nestle zusammen. Nestle, das ist dieser, Sith-Lord, ja, der Nahrungsmittelbranche. Die kaufen Nahrungsmittelquellen in Südamerika und in Afrika auf, produzieren damit ihre Nahrung, ihr Essen oder was auch immer und Leute verdursten. Danke, Nestle. Und jetzt arbeiten die mit denen zusammen. Die haben zwar bis 2015 waren die sogar noch anteilmäßig teilweise bei Nestle und jetzt sind sie wieder in Familienhand frei von Nestle, aber die arbeiten mit denen immer noch zusammen.
Das ist ein Ding, das alles in der Welt zusammenhängt. Und irgendjemand muss ja mit so einem weltgrößten Nahrungsmittelhändler auch zusammenarbeiten, sonst wäre das ja nicht der größte.
Aber warum denn gerade Dallmayr?
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du immer wieder Produkte aus Bayern empfiehlst. Ja, Dallmayr. Die haben doch in ihrer Werbung schon immer hier die Kirche drauf hier. Typisches München-Motiv. Und letztes Mal Erdinger, ja. Erdinger alkoholfrei.
Nee, letztes Mal war es Jever. Und es kommt ja mal aus dem Friesland.
Na, da hast du recht. Letztes Mal war Jever, ja. Aber das eine Mal, wo du richtig hart Produktplacement betrieben hast, das war... Ah, jetzt habe ich es schon wieder getan, ja. Jetzt habe ich das auch noch erwähnt.
Außerdem, wenn man es richtig ausspricht, Lukas, dann sagt man Product Placement, weil du kannst nicht Product Placement sagen, dann musst du Produktplatzierung nennen, sagen.
Hast du eigentlich gerade Biblecast oder Bibelcast gesagt?
Es ist alles Augenwischerei. Du bist so ein Haarspalter. Niemand mag Haarspalter, Lukas.
Ja, und niemand mag Product Placement.
Ja, ich wollte ja nur gute Produkte weiterempfehlen, aber wollte gleichzeitig eigentlich darauf hinweisen.
Es war eher Displacement, ja.
Was für ein dunkler, fieser Dreckskonzern dahinter steckt. Ja, deswegen werde ich tatsächlich
in auf Zukunft einen anderen deinen Kaffee selber anbauen?
Nein, ja. Aber ich werde mal gucken, welcher Kaffee nicht mit Nestle zusammenarbeitet. Oder Coca-Cola. Man weiß es ja nicht.
Wir sind gespannt auf deine Forschungsergebnisse.
Ja, das werden wir in der nächsten Folge hören. Aber wir sind ja hier, Lukas, um in der Bibel zu lesen. Und wir haben endlich Kapitel 4 erreicht.
Ole, ole.
Ole, ole. Jetzt nur noch, ich würde sagen, 2 Jahre und dann sind wir mit dem Markus-Evangelium
durch. Naja, Simon, 4x4 ist 9, würde Pippi Langstrumpf sagen. Wir haben schon damit jetzt den Anfang des ersten Viertels, ja, rein kapitelzahlenmäßig. Markus hat 16 Kapitel. Wir sind schon fast am ersten Viertel angelangt.
Nur nach noch einem Vierteljahr.
Das Kapitel. Ja, siehst du, das passt perfekt.
Ja, quasi, es war auch so anfangmäßig geplant, dass wir quasi ein Jahresprojekt und danach ist vorbei. Nein, natürlich nicht.
Wer weiß, was morgen passiert, was morgen kommt. Immerhin, man muss ja auch schon mal sagen, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber zu dem Zeitpunkt, wo dieser Cast ausgestrahlt wird, bist du schon wieder Berliner.
Nein, das bin ich wahrscheinlich noch nicht, wenn der Cast ausgestrahlt wird, denn Berliner ist man erst, wenn man sich angemeldet hat, beziehungsweise wenn man es richtig, richtig genau nimmt, wenn man weitere 5 Jahre dann verbringt. Ich hoffe, die Berliner sehen es mir nach. Ja, aber
du weißt doch ganz genau, dass man sich innerhalb von 7 Tagen anmelden muss in Berlin. Hast du schon einen Termin gemacht beim Bürgeramt?
Ja.
Echt?
Ja.
Verrückt. Man muss sagen, du bist Berliner. Ja? Kein anderer kommt auf die Idee.
Das wäre auch so großartig gewesen. Es gab ja mal zwischenzeitlich kurz die Möglichkeit, dass wir in unsere tatsächlich in den alten Aufgang ziehen, zwar in eine andere Wohnung. Und dann das wäre so geil gewesen, dem Typen beim Amt zu sagen, weißt du musst einfach nur den Aufkleber abkratzen. Aber es sei da nicht so gekommen. Ja. Na Joa.
Ach ja. Oh, ja. Gut. Ja, ja, in die Zukunft schauen können wir nicht, aber zurück in die Bibel.
Zurück in die Bibel, das ist ja das Buch aus der Vergangenheit.
Zurück in die Zukunft, zurück in die Bibel.
So, und wir sind ja jetzt dabei und deswegen fange ich jetzt einfach mal an.
Tolle Überleitung. Und er fing abermals an, so geht's
los. Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, rhetorisch bin ich heute eine Vollkatastrophe. Bitte verzeiht mir, dafür wird's theologisch heute ganz ausgezeichnet.
Markus 4, die Verse 1 bis 12.
Und er fing abermals an, am Meer zu lehren. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag, und er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und es begab sich, indem er säte, viel etliches an dem Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach, einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reichs Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde.
Ja, das ist mal wieder lang, aber wir versprechen euch, wir halten es mal kurz. Ja, wir haben nämlich folgenden Plan. Jesus erzählt nachher noch genau, was er meint mit diesem Gleichnis in den folgenden Versen. Darum kümmern wir uns nächste Woche. Das heißt, wir schauen jetzt mal eher so ein bisschen auf das, was da passiert, ja, und auf die Schwierigkeiten, die so um dieses Gleichnis herum passieren, und noch nicht so ganz genau auf das, was das Gleichnis uns sagen will. Das gucken wir uns lieber genauer an, was Jesus dazu sagt, wenn er das seinen Jüngern erklärt.
Genau.
Er fing abermals an, am Meer zu lehren. Schon wieder.
Ja, Jesus mag Wasser.
Ja, und es versammelte sich schon wieder eine große Menge bei ihm. Also es ist so ein bisschen so, wenn du irgendwas starten willst, ja, geh ans Meer, wo eigentlich nicht viel los ist, ja. Wobei, ich denke immer, es ist fast ein bisschen wie die Flucht, ne? Wir hatten das mit der Folge da mit den Zombies. Jesus läuft zum Meer und die Massen strömen nach und es gibt keinen Ausweg mehr. Und letztes Mal stand er ja noch, dass er seine Jünger bat, ein Boot bereitzuhalten bei der Zombie-Folge. Mhm. Und jetzt sind es schon so viele, dass er schon ins Boot reinsteigt. Ja, jetzt steigt er endlich rein.
Ja, völlig routiniert. Er sieht sie kommen, das Boot, das nächste Boot, was er im Wasser sieht, und dann fährt er raus. Und dann setzt er sich also hin und das Land stand.
Ist auch viel entspannter. Also ist viel entspannter, jetzt kann er sitzen, ne? Vielleicht akustisch auch hilfreich, wenn er ein bisschen aufs Wasser rausfährt, hat er einen besseren Winkel. Dann kann er auch aus dem Sitzen predigen, ne? Und muss er nicht die ganze Zeit stehen und von den Leuten überfallen und belatschert werden.
Richtig, ja. Und dann sitzt er da und ernährt er sie vieles in Gleichnissen, in seiner Predigt sprach er zu ihnen. Und das ist ja eigentlich total großartig, wenn man mal sich so ein bisschen auch vor Augen hält, wer setzt sich denn in der Predigt hin? Hast du sowas schon mal gesehen? Außer Bill Heibels jetzt. Also das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber...
Schön, dass du immer Bill Heibels zitierst.
Ja. Ach, das ist, man könnte annehmen, dass ich total der Willow-Fan bin. Ich bin ja einer von den Leuten, die sagen, keine Sau braucht Willow Creek in Deutschland. Aber,
ja gut. Okay, lass uns nicht streiten heute, Simon.
Richtig, toll, super.
Lukas, und für alle, anders. Die Willow Creek und Bill Heibels nicht kennen, Bill Heibels ist ein Pastor, der extrem viel das Thema Leitung und so eine wirtschaftliche Perspektive auf Kirche mit guten Strukturen und der Förderung von Mitarbeitern reingebracht hat, was immer wieder kontrovers ist. Aber was er vor allem mitbringt, ist halt dieser Leitungsgedanke. Ja, wie kann ich gut Teams führen und wie kann ich eine Organisation gut strukturieren? Und er predigt viel und deswegen wird er von manchen sehr gehypt und ja, das sieht Simon kritisch, das wissen wir
nein,
jetzt.
Nein, das sehe ich nicht kritisch, nein. Denn das Willow Creek, der Willow Creek Kongress in Deutschland, den finde ich komplett überflüssig.
So heißt die Gemeinde, ne? Willow Creek heißt die Gemeinde und die machen seit 1998 Kongresse in Deutschland.
Genau, und das meines Erachtens total Käse ist, so.
Warst du schon mal da eigentlich?
Einmal, ja.
Immerhin.
Ja, fand ich spannend. So.
Okay. Aber viel spannender ist ja nicht, wenn Bill Heibels im Sitzen predigt, sondern wenn Jesus vom Boot aus predigt.
Genau, aber er macht das halt im Sitzen.
In seiner Predigt sprach er zu ihm. Ja, genau. Ja,
genau. Also du musst es nochmal so sagen. Ich finde es irgendwie nett, weil das halt so wahrscheinlich auch damals auch nicht das total Üblichste war, aber es zeigt halt auch so ein bisschen, was das für eine gechillte Atmosphäre sein muss. Ne, jetzt stehen
für
sie
ihn,
da halt.
Für ihn, ne? Genau, das Volk steht ihm gegenüber. Die stehen da irgendwie, kennen wir auch so, am Strand. Vielleicht haben ein paar die Hose hochgekrempelt, um ein bisschen näher zu kommen. Und die Jünger stehen noch so denen gegenüber und sagen, wow, Moment, ja. Wahrscheinlich, die meisten sind vielleicht Nichtschwimmer, ja. Die sagen das so, Vorsicht. Wir wollen euch nicht am Schluss rausfischen müssen. Das war mit Menschenfischer nicht gemeint.
Ja, genau. Ja, genau, gut. Aber ich stelle mir das eigentlich stelle ich mir das jetzt hier gerade mal entspannt vor. Ich hoffe ja manchmal, dass es nicht immer der völlige Irrsinn ist. Und diesmal in meinem Kopf ist es gerade eine entspannte Atmosphäre. Am besten geht so im Hintergrund ein bisschen die Sonne unter, es ist ein warmer Sommertag, ja. Und da sitzen sie und die können so ein bisschen ihre Beine ins Wasser halten und die Babys planschen im Wasser. Und alle chillen, ein paar kommen an und haben einen Grill dabei.
Ich sehe es eher so, dass sie alle angerannt gekommen sind und Jesus sich ins Boot geflüchtet hat. Jetzt stehen sie da und Jesus sagt, Moment mal, das eine ist, wenn ich heile, ja, das ist doch toll, ja, mache ich auch gerne. Aber es gibt noch eine kleine Botschaft, die mit dem Gericht geht, ja, es gehört dazu, ja. Und dafür muss ich jetzt mal kurz ein bisschen vom Land Abstand nehmen, damit ihr mir zuhören könnt. Schon interessant, diese zwei Elemente, ne, Land und Wasser, die sich da so gegenüberstehen und jetzt lehrt er vieles in Gleichnissen. Wird hier schon mal gleich betont, dass er nicht immer einfach nur so diese Kopfebene anspricht, die wir häufig in unseren Predigten haben, du und ich und wir in Deutschland, nach dem Motto, jetzt sag doch mal ganz klar, was du willst, ja, und dann kommen irgendwie die drei Punkte, sondern er erzählt viele Geschichten, Gleichnisse, Sachen, die etwas metaphorisch irgendwie ausdrücken. Und in seiner Predigtsprache zu ihnen, also er predigt, ich habe gerade mal nachgeguckt, bin ja ganz vorbildlich hier mit meinem Neuen Testament auf Griechisch. Da steht Predigt Didache, seine Lehre. Ja, also er hat da tatsächlich einfach eine Lehrrede gehalten. Ja, also nicht nur vielleicht eine klassische Predigt, aber halt hat gesagt, so jetzt lehre ich euch mal, worauf es ankommt.
Genau, was man halt auch noch da einfach ein bisschen sehen kann, das ist halt nicht alles, was halt Jesus gesagt hat, was jetzt aufgeschrieben ist. Das soll ja Menschen geben, die glauben, dass die 3 Jahre in Gänze abgebildet werden in den Evangelien. Und hier sieht man super, er hält eine Predigt. Aber dem Autor Markus ist es eigentlich nur wichtig, jetzt diese Gleichnisse zu erwähnen. Dann sind sie auch in der ganzen Erzählung, ist diese Kontext um die Gleichnisse relevant. Und die Gleichnisse, ja. Ne, das ist ja wirklich wie eine Predigt, das kennt man halt ja tatsächlich. Da hält einer eine Predigt über irgendwas und erzählt halt dann nebenbei eine Geschichte. Es ist auch viel eingängiger. Und das macht halt Jesus hier im Wesentlichen auch.
Genau, und tatsächlich ist es ein Teil seiner Predigt, ne, in seiner Predigtsprache zu ihnen. Ne? Dass nicht die ganze Predigt ist, das ist ja wohl klar. Und vielleicht gucken wir uns einmal ganz grob an, was er da so erzählt, bevor wir nächste Woche dann mal ein bisschen mehr inhaltlich gucken, wie er das eigentlich meint. Ne? Also hör zu, sieh es gegen einen Sämann aus zu säen. Pharisäerfolge damals, die vom Ährenraufen, ja, wieder wichtig, der Sämann, ja, der Norddeutsche neigt dazu, vom Seemann zu sprechen, da kommt man in völlig falsche Welten, Seemänner säen nicht, Der Seemann ging aus, um zu sehen. Okay, ist Landwirtschaft, ne?
Genau.
Eine Stärke der Gleichnisse von Jesus, dass er einfach aus dem Leben der Leute erzählt.
Genau, ne? Landwirtschaft ist ja halt einfach das Ding, das hat einfach, ich würde sagen, jeder gemacht. Vielleicht, wenn jetzt einer, der eine oder andere denkt, nee, hat ja nicht jeder gemacht. Das ist ja auch nur ein Teil. Es gibt ja Bauern und so. Nein. Man hat ja zum Beispiel auch jetzt bis ins Mittelalter, da gibt es ja ganz ausgezeichnete Überlieferungen, ja. Da hat die ganze Bevölkerung tatsächlich mitgearbeitet. Na gut, bis auf die Adel und so, aber Landwirtschaft betrieb einfach jedermann, sogar ein Handwerker, wenn er Zeit hatte, hat er das getan, weil das ist einfach extrem aufwendig. Und das ist halt etwas, was die Gesellschaft auch total verbindet.
Ja, ist ja heute auch wieder so, ne? Es gibt Urban Gardening, die Leute schmeißen ihre Körner irgendwo in die Landschaft und hier in Eimsbüttel, da wo sonst Hundehaufen liegen, ja, wachsen auf einmal irgendwelche Kürbisse.
Boah, ey, wirklich, ist das ätzend. Gut. Das habe ich schon wieder kommentiert, okay. Aber gut.
Gut, so. Es begab sich, indem er säte. Also während der Sämann sein Zeug da rauswirft, fiel etliches an den Weg. Ja, passiert halt, ne?
Also es passieren halt 3 oder 4 Dinge, ja. Da gibt es einmal das Vögel das fressen, weil sie es einfach aufpicken, weil es für sie leicht erreichbar ist. Dann gibt es einmal das Zeug, das auf einen felsigen Boden fällt. Felsiger Boden heißt jetzt nicht auf einen Stein, auf einen Fels, sondern auf Boden, der halt nicht und der nicht befreit ist von Feldsteinen, so quasi der Rand vom Weg sozusagen.
Der Boden, der nicht ordentlich vorbereitet ist, wo nicht genug Erde ist, damit wirklich sich die Wurzeln ausbreiten können.
Deswegen kann es ja auch direkt aufgehen. Das ist halt, ne, es geht halt relativ schnell, es sickert nicht so tief ein und so, ist auch irgendwie wahrscheinlich latent feucht. Aber dann geht es halt auf und die Sonne macht's kaputt. Und dann gibt es halt noch den Bereich, der nicht entunkrautet wurde, ja. Geht auch alles kaputt, weil das Unkraut überwächst das einfach, ne, so. Und dann gibt es halt einfach das gute Land und da wächst das in unterschiedlicher Ausprägung gut auf. So, wer es halt hier ne, im Wesentlichen Jesus beschreibt, ist halt Ackerbau, ja, wie er richtig oder falsch gemacht wird. Oder wie es halt sowieso passiert, wenn halt ausgesät wird. Das ist ja ein Sämann, der sät einfach wild überall hin und dann passiert das. So.
Genau, man hatte damals noch nicht so diese Systemlandwirtschaft mit den großen Geräten, die genau an die richtigen Stellen computergesteuert den richtigen Samen geteilt haben. Monsanto, um nochmal so einen schönen Namen ne, mit Nestle zusammen zu nennen, gab es damals auch noch nicht. Das Saatgut war nicht optimiert, es gab also einige Probleme. Genau. Und das ist ein gutes Bild. Wofür sehen wir ja noch? Ich finde noch gut hier und brachte Frucht. Ja, hier kommt so die Metapher vom Fruchtbringen her. Das ist ja so ein christlicher Allgemeinkram. Ja, überall wird von Fruchtbringen gesprochen. Und ich muss mal ehrlich sagen, also wenn man jetzt nicht aus diesem christlichen Subkosmos kommt, dann klingt das doch schon ein bisschen komisch. Ja? Also Befruchtungen kennen wir aus dem Biounterricht und muss kichern. Und dann sprechen die Christen die ganze Zeit von Fruchtbringen. Okay, es meint einfach bloß in der Landwirtschaft, dass tatsächlich das, wofür der Samen da ist, tatsächlich auch funktioniert, dass es wächst und die Metapher haben wir in der Biologie eben auch für Menschen gut.
Ja, halt so. Es ist halt auch, es ist glaube ich auch sehr allgemein oder sehr absichtlich allgemein gehalten, ne? Also um einfach nicht jetzt davon zu sprechen, ja, und dann wuchsen Apfelbäume oder so und am Ende alle sagen, das geht hier um den Apfelbaum, sondern darum geht's halt nicht, ne?
Ja, oder Ähren.
Ähren, ja, genau.
Okay, und Jesus sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre.
Und das ist wichtig. Obacht. Also um nicht zu sagen, das ist jetzt doppelt gemoppelt, aber genau das ist, was ja Jesus jetzt sagt. Ohren haben alle. Wahrscheinlich hat Jesus noch nie einen Typen ohne Ohren gesehen oder eine Frau, sondern Ohren haben sie alle.
Bis auf den Typen, dem Petrus, Simon Petrus, das Ohr abschlägt. Im Garten Gethsemane vor der Verhaftung von Jesus.
Das klebt da ja auch kurzerhand wieder an. Genau.
Okay, ja. Also mit anderen Worten, ihr müsstet das alles hören. So, vielleicht hat er auch tatsächlich alles schnell geheilt vor der Nummer, damit alle ihm auch zuhören können.
Ja, bei der Elberfelder steht das auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es steht exakt genauso da. Oh, kurzer Seitenhieb, was ist denn jetzt an der Elberfelder so toll?
Muss es wahr sein.
Was ist an der Elberfelder so toll? Die benutzt man häufig im Theologiestudium eher, weil die an der Übersetzung näher dran ist. Also die ist weniger interpretiert, da wird eher wortwörtlicher übersetzt, deswegen klingt die auch so viel sperriger. Wenn man da.
Genau, also man muss, und ich finde das einen ganz guten Punkt, ne? Man muss unterscheiden bei Übersetzungen nach Ursprachentreue. Dass also etwas möglichst so geschrieben ist wie in der Ursprache. Da gibt es zum Beispiel das Münchner Neue Testament. Die haben tatsächlich einfach die Worte nacheinander so übersetzt. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn als Syntax. Ja. Da muss man schon wissen, wie Griechisch funktioniert, um es dann im Deutschen wieder zusammenzubasteln.
Ja.
Oder halt Zielsprachentreue. Das heißt, dass man versucht, möglichst die Inhalte, die ausgedrückt werden sollen, in der Zielsprache möglichst gut rüberzubringen. Ja, da gibt's dann zum Beispiel sowas wie die Hoffnung für alle, die nun immer von den Theologen als Plastikschwert belächelt wird. Ja, aber die leistet ja schon tatsächlich einiges, indem sie wirklich Sachen, natürlich mit Interpretationsleistung, aber in unsere Sprache bringt. Das geht nicht ohne Interpretation, ne? Aber wir machen letztlich immer Interpretation. Und natürlich ist es schade, wenn man das jetzt übersetzt, verliert der Text immer ein bisschen was von seinen ganzen Bedeutungsgehalten. Weil natürlich ein Wort, das wir benutzen, hat immer einen Klang mit sich, ne? Auch in unserer Sprache.
Genau, und Luther, der hatte quasi so ein bisschen diesen irrsinnigen Anspruch, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Da muss man auch nochmal sagen, Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, aber ist halt der Bekannte, der den genau. Alle kennen so. Und der hat halt probiert, genau das zu schaffen, quasi, ne, wie es Luther halt sagt, dem Bauern nach dem Maul reden, ja, damit der darauf versteht, aber gleichzeitig die
den
Übersetzung...
Volk aufs Maul schauen.
Ach, war doch immer, ja.
Ja, Vorsicht, es gibt auch Hörer von uns, die Bauern sind,
ich mag Bauern. So, und der hat es halt versucht zusammenzubringen, deswegen sagt man halt auch so, Luther ist so ein bisschen immer dazwischen Ding. Deswegen ist der auch, glaube ich, so mit der meisten verbreitete Theologe, der ein Buch geschrieben hat oder die Bibel übersetzt.
Naja, das so. Krasse ist ja bei Luther, dass er halt viele eigene Redewendungen geprägt hat. Also halt auch, die halt jetzt nicht alleine nur im hebräischen oder griechischen Text standen, sondern die er halt dann auch eine bestimmte Form gebracht hat. Ne? Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Solche Sachen. Eigentlich die Herausforderung bei so einer Übersetzung ist heute nicht einfach nur die Sprachspiele von Luther einfach zu wiederholen, ne? Die Wortspiele, die er hatte, sondern halt irgendwie was Eigenes zu finden.
Ja.
Da ist die Lutherbibel 2017 kein Vorbild für, weil sie ist halt Kulturgut geworden und manche meinen, wenn Luther heute irgendwie aus dem Grab aufsteigen würde oder wie auch immer, dann würde er erstmal ausrasten und sagen, ihr schaut ja gar nicht dem Volk aufs Maul, ihr habt mir aufs Maul geschaut, was für ein Quatsch, ja, dass ihr jetzt immer wieder meine Bibel rausgibt.
Deswegen ist zu empfehlen, die Volksbibel nicht von Martin Dreyer, ist ja ein Konglomerat-Ding, also es machen ja viele zusammen, die Volksbibel ist, glaube ich, Luther-mäßig das nächste nächste Ding.
Naja, ich glaube, die Volksbibel wäre ein bisschen weiter von Texten weg, als Luther es war. Aber es gibt viele spannende Übersetzungen. Ich finde gerade die neue Genfer Übersetzung, die jetzt fürs Alte Testament gerade erst noch in Vorbereitung ist, ziemlich gut. Aber es kommt auch ein bisschen auf den Zweck an. Ja, also Elberfelder ist auf jeden Fall eine Hausnummer für alle. Da gibt es eine sehr gute Studienbibel, eine Bibel mit vielen Erklärungen dazu von der Elberfelder, die kann man sich auch ganz gut reinziehen. Da hat man den alten Text, aber auch gute Erklärungen. Lass uns nochmal zum Ende kommen. Ja, also Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also ihr könnt es ja alle letztlich verstehen.
Genau.
Ja, und das gilt noch umso mehr für uns heute. Jesus hat noch eine Erklärung geliefert, die wir uns nächste Woche anschauen. Und es gibt lauter Bibeln in verschiedenen Übersetzungen. Das, was Jesus eigentlich sagen will, das sollte man eigentlich verstehen können.
Genau.
Und jetzt ist nun so, als er alleine ist, als irgendwie, keine Ahnung, er mit seinem Boot woanders hingeschippert ist oder was auch immer, als die Leute gesagt haben, es wird uns jetzt so anstrengend, die Füße werden kalt im Wasser und sie zurückgezogen haben und Jesus mit seinen Jüngern alleine ist, da fragen ihn jetzt die 12, die jetzt gerade vor 2, 3 Folgen berufen worden sind, nach den Gleichnissen.
Und die, die noch dabei waren, also die um ihn waren und die 12
ja,
dazu.
Ja, richtig, du hast recht. Also die Leute, die mit ihm am meisten rumhängen.
Genau,
ja.
Also ne, wie immer, die waren nicht nur die 12 in seinem Inner Circle, man spricht manchmal, glaube ich, von 70 Personen oder so am Ende sozusagen.
Genau, aber das Schöne ist ja, es wird hier noch extra pikant darauf hingewiesen, ja, da fragten ihn die um ihn waren samt den 12.
Ja,
also diese Frage, die jetzt kommt, die vielleicht nicht von größtem Verständnis von dem, was Jesus sagen will, zeugt, die haben auch die 12 Jünger gestellt.
Ja.
Auch Simon.
Auch der Simon. Und übrigens, Lukas, wusstest du, diese Stelle ist mir so am meisten im Kopf geblieben, weil du mir die damals so wunderbar wiedergegeben hast. Seitdem erinnere ich mich da immer dran. Das ist toll.
Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, aber es muss sehr schön gewesen sein.
Ja, du hast da, der Lukas, der kann da so schön Ausrasten. Auf die, in dieser Stelle hat er dieses lukanische Ausrasten so schön in.
Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Also bring jetzt mal deine Version davon.
Naja.
Was hat dich da so bewegt?
Mich hat bewegt, guck mal, also also die kommen ja so zu ihm hin und man so, also jetzt hast du den Leuten gesagt, dass das alles verständlich ist, aber wir haben hier eigentlich gar nichts verstanden, so. Sorry, wir sind zwar die Inner Circle, aber wir sind voll, Das ist schon ein bisschen bitter, also. Genau. Und da ist schon ein bisschen peinlich. Also das ist schon eigentlich so eine Nummer, ja. Und dann sagt halt Jesus so im Wesentlichen, Leute, ich hänge mit euch den ganzen Tag rum und ich erkläre euch den ganzen Tag Sachen, ja, weil ihr wahrscheinlich auch, haben wir auch wahrscheinlich immer Fragen so. Und denen da draußen erzähle ich die Sachen halt in Gleichnissen, damit sie sich die besser merken können, aber ihr checkt eigentlich gar nichts. Ihr seid einfach irgendwie so ein bisschen, ihr seid einfach so ein bisschen dämlich, Jungs. Und dann sagt er, also das ist jetzt eine Interpretation so, ein bisschen Volksbibeltesk. Naja, und dann, auf dass sie halt mit den sehenden Augen sehen und nichts erkennen. Also das heißt so, naja, damit die halt auch nichts verstehen, was ich denen sage. Deswegen erzähle ich dir nochmal alles in Gleichnissen. Und damit die auch nichts verstehen, wenn ich das so denen erzähle, dann haben die das auch nicht so richtig gehört. Ja, damit sie halt einfach mal komplett am Arsch sind. Genau, deswegen mache ich das. Deswegen erzähle ich denen immer alles in Gleichnissen. Und ihr Jungs versteht hier nichts. Das ist, ich glaube, Jesus ist in dem Moment sehr enttäuscht von seinen Jungs.
Okay, ich meine, da steht also, ja, damit sie dass nicht. Dass er das ironisch sagt.
Ja, genau, es ist halt eine ironische Stelle, ja, damit sie sich nicht etwa bekehren oder vergeben werde ihnen, ja. Und
also Jesus sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denn draußen immer wieder fährt es alles in Gleichnissen.
Genau.
Zum Motto, ihr wisst das ja, ihr habt ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man gerade merkt an eurer Frage.
Ja, genau. Okay. Und das ist halt so, so übel, denn. Und das muss man halt nochmal sagen, es ist wirklich Basiswissen. Also halt, Jesus hat den Leuten das, mit diesen Sämern wirklich etwas vermittelt, das einfach alle kennen. Und irgendwie hat er da 70 Spacken um sich rum, die null Ahnung haben. Also,
naja, aber so andererseits können wir uns ja gut mit denen solidarisieren, weil ich meine, die hören das jetzt das erste Mal. Die Frage ist ja, wie ist Jesus mit diesem Gleichnis umgegangen? Offensichtlich, zumindest wenn die Jünger nicht völlig verplant sind, hat Jesus das Gleichnis in seiner Predigt nicht erklärt,
korrekt,
worauf es hindeutet. Und im Moment ist es ja noch offen, ja schön, da hat jemand gesät und das ist überall hingeflogen, klasse, und das eine hat was gebracht und das andere nicht und dann ist was gewachsen. Ja, und? Das ist gut zu wissen, aber das kennen wir alle schon. Was soll das? Also.
Ja, das Problem ist, finde ich, an dieser Stelle, da muss man halt Markus so ein bisschen rügen, ja. Dann denkt man sich so, Markus, der Jesus hat doch bestimmt noch irgendwas dazu gesagt, irgendwas anderes als nur dieses Gleichnis. Sorry, aber
naja, aber
pain
guck mal,
in the ass.
Echt. Markus greift es ja hier raus, ne? Dieses Gleichnis. Und jetzt kommen die Jünger zu ihm und fragen nach den Gleichnissen, also nach allen möglichen Gleichnissen. Mhm. Und Markus nimmt aber nur ein Beispiel raus, weil die Erklärung, die wir nächste Woche haben werden, geht ja auch nur auf dieses eine Gleichnis hinaus.
Ja.
Also die scheinen eine ganze Menge nicht so richtig verstanden zu haben. Und offensichtlich hat Jesus, ich würde schon sagen, das nicht einfach schon dann erklärt in der Predigt. Da kann man jetzt sagen, guck mal, da kann man jetzt mal so einfach mal predigtmäßig sagen, Jesus hat seinen Gleichnissen was zugetraut, ja? Er hat ein Gleichnis gebracht und hat es nicht tot erklärt. So machen Prediger ja auch gerne, ja? Die erzählen eine schöne Geschichte und du freust dich irgendwie, es ist spannend und es macht Bock und man versteht auch, worauf sich das bezieht und dann macht der Prediger einen Fehler und hält dich für dumm und erzählt dir all das, was du schon weißt. Ja, und macht die Übertragung nochmal, die du schon selber in deinem Kopf gemacht hast. Wenn ein Gleichnis richtig, richtig gut ist, dann müsste es mir doch intuitiv einleuchten.
Mhm.
Genau, und ja, wenn du absolut, das, ja, dann macht es Sinn, wenn du jetzt sagst, dass es ein Vorwurf ist, wobei das ja nicht die grundlegende Lesart dieses Gleichnisses ist. Ich meine, ich kann mich für die auch sehr begeistern, ne? Das passt mir gut in Kram. Aber tatsächlich, was Jesus hier sagt, wenn du es ironisch liest, okay, kein Problem. Wenn er es aber doch ernst meinen sollte, also euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, als Geheimnis vielleicht sind sie, haben sie noch nicht durchdrungen, den draußen aber widerfährt, ist alles in Gleichnissen. Auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Das nennt man Verstockung, ja. Das gibt's im Alten Testament doch schon ganz viel bei Jeremia, insbesondere bei Jesaja. Ganz viel, dass Gott sagt, oder dass Jesaja über Gott sagt, er hat ihre Herzen verstockt, damit sie das nicht hören können, ihre Ohren verstopft, er hat ihnen Schleier um den Kopf gelegt, damit sie nicht sehen können, sehenden Auges nicht sehen, was da tatsächlich passiert und was ich tue. Und das ist ein Motiv, das wir daher auf jeden Fall schon kennen.
Ja, aber meinst mal ehrlich, also mal wirklich jetzt in die echte Anwendung gehen, wenn ich mir so ein Jesus vorstelle, das ist dann halt volles dumme Arschloch. Also, weißt du, was soll denn der?
Aber so hast du ihn doch eigentlich am Anfang vorgestellt, Simon. Ja, der Anarchist der Antike. Ja, und wenn er dir jetzt ans Bein fisst, dann willst du das nicht, oder was?
Ja, aber jetzt mal, ja, natürlich will ich das nicht. Ich möchte halt, dass der Typ kommt und die Welt rettet und nicht hier irgendwie so ein Knüppel zwischen die Beine wirft. Das ist halt blöd. Und ich verweigere mich so ein bisschen natürlich tückig dieser Interpretation, weil ich mir so denke, also so ein Jesus kann ich verzichten, sorry. Also, das ist halt für den Arsch. Und ich glaube, so ein bisschen die Sorge, wenn Menschen, kann ich mir schon richtig vorstellen, wie Pastoren in der Kirche stehen, ja, und dann so eine Stelle auch so irgendwie dann interpretieren und dann irgendwie von der Verstockung der Welt reden und da draußen, die brauchen wir doch nichts mehr erzählen, die checken ja eh nix, ja, und wenn wir denen was erzählen, dann fühlen wir so noch an der Nase durch die Manege wie so Schweinchen, das ist doch scheiße. Also mal ganz ehrlich, wenn das wirklich diese Interpretation so korrekt wäre, dann wäre das hier ein Punkt, wo ich dir die Bibel zuklappen würde und in die Ecke feuern und mir denken, danke Jesus, ich brauch dich nicht.
Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich finde die Linie, das hier als Ironie ist eigentlich falsch, ja, also eigentlich als harte, nicht Satire, wie heißt das, als Sarkasmus. Harten Sarkasmus zu lesen von Jesus, das kann ich viel besser lesen und aber ich würde es auch immer auch als Anklage hören, nicht nur, dass die nach dem Motto, boah, die Jünger sind ja so dämlich, na ehrlich, also vielleicht haben sie einfach nicht gut verstanden. Ja, die waren keine großen Rhetoriker. Das waren einfach einfache Leute, ja. Und auf einmal standen sie auf der Seite von Jesus, waren einer von denen, die man fragte, hey, wie meint er denn das jetzt? Und dann haben sie halt gemerkt, Mist, ich kann es gar nicht erklären. Ja, vielleicht haben die auch gar nicht so genau hingehört bei Jesu Rede, ja. Weil sie waren ja auf der Seite von denen, die diese Show da veranstaltet haben, haben das Boot festgehalten, haben dafür gesorgt, dass die Leute alle einen guten Platz haben und so. So, die haben vielleicht gar nicht so gut aufgepasst, ja. Es passiert doch leicht, dass man, wenn man halt irgendwie auf so einer Seite ist und gerade irgendwie viel passiert und so, dass man den Blick verliert für das, worauf es ankommt. So. Und vielleicht ist das den Jüngern einfach passiert und ich glaube, ich würde da eher noch eine Warnung draus hören, dass Jesus mir mal gegenüber ruft, hier, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich sage, Moment, worum geht's gerade noch? Ich habe mich in der letzten Zeit gar nicht darauf eingelassen, dir mal richtig zuzuhören. Ich habe gedacht, ich bin einer von denen, die dazugehören, ja? Und ich bin nur damit beschäftigt zu verwalten für die anderen, die noch nichts von mir gehört haben. Und was wir, glaube ich, in der Kirche unbedingt brauchen, ist, dass wir auf Jesus hören. Und nicht nur, dass wir denken, wir hätten die Botschaft von Jesus und erzählen sie allen weiter, weil dann laufen wir leer, weil wir sind ja letztlich nicht Jesus und brauchen seine Rede, sein Wort.
Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an eine kleine Anekdote aus der 8. Klasse.
Oh ja, schön. Ja. Schuh, zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft. Beziehungsweise immer noch in der Vergangenheit. Ja, nee, also ich hatte da so einen Geschichtslehrer und den mochte ich sehr. Cooler Typ. Er war auch gleichzeitig der Sportlehrer. Ja, Geschichte und Sport fast immer zusammen. Und ich mochte den. Und ich
glaub, war bei Hitler auch schon so.
Entschuldigung. Und ich glaube, wir haben es auch echt ganz gut verstanden und so. Und das ist, man kommt ja schon dann irgendwann an den Punkt, so dass man das Gefühl hat, man versteht sich mit dem Lehrer und kann sich dann einfach mehr erlauben, ne? Und ja, da habe ich dann mich irgendwie mit meinem Banknachbarn sehr ausführlich unterhalten, als er, glaube ich, tatsächlich über Nationalsozialismus gequatscht hat. Und irgendwann flog mir dann ein Schlüsselbund an den Schädel.
Oh ja, die guten alten Lehrermethoden.
Ja.
1a. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ausbildungsstätte man das gelernt hat, aber es konnten viele Lehrer sehr gut.
Ja, Schlüsselbund werfen. Gibt's bestimmt eine Sportart so intern drüber. Ja, und da war der sehr angepisst. Darüber.
Die landesweiten Lehrermeisterschaften im Schlüsselbundwurf.
Ja, der fand das echt scheiße. Also gerade bei mir, ich glaube, der hätte tatsächlich anderen jetzt nicht unbedingt den Schlüsselbund unter den Kopf geschmissen. Ich habe das dann auch richtig verstanden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Jünger gerade so von Jesus so die Standpauke bekommen und der auch echt enttäuscht ist.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist halt, das ist wirklich, die sind jetzt schon echt lange mit dem unterwegs, ja, und haben so gefühlt noch nichts, noch nichts gerafft, ja, und das ist halt für den Arsch. Also, ja, finde ich nicht gut. Auch heute. So.
Ja. Alles klar. Lass mir das mal so stehen. Man nennt das ja auch verantwortete Einseitigkeit. Aber damit kann man dann, wenn man verantwortet davor setzt, kann man eigentlich alles rechtfertigen. Verantworteter Atomkrieg.
Boah. Aber eine Sache möchte ich trotzdem noch hinzufügen. Ich glaube, Jesus hat sie trotzdem alle lieb.
Ja. So. Genau. Jesus hat sie trotzdem alle lieb. Das ist auch ein klassischer Fehler in der Predigt, dass man am Schluss wieder die ganzen Wogen, die man aufgewellt hat, einfach mit einem einfachen Satz versucht zu glätten. Simon, du hast es erfolgreich geschafft.
Ich werde von dir heute echt viel gedisst. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor.
Ja, Simon, aber du weißt ja, ich hab dich trotzdem lieb. Ne? Kommt es jetzt bei dir an?
Deine dumme Fresse.
Das ist ja womit unfassbar. Ich bewiesen habe, dass es nicht funktioniert hat.
Okay. Danke, Jesus, Lukas.
Siehst du, jetzt kannst du niemand mehr unterscheiden. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft.
Wir sind am Ende.
Wir sind völlig durch, völlig am Ende. Falls ihr nicht alles verstanden habt, das waren ja heute nur Gleichnisse. Nächste Woche kommt die Erklärung. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns aber auch gerne nochmal zusammenstauchen, wenn wir nicht ordentlich genug uns darauf eingelassen haben, auf dieses Geheimnis des Reiches Gottes.
Ja. Wer Ohren hat, kann auch zurückspulen und von vorne anfangen.
Genau. Und wer Tasten hat, der schreibe. Wer Tasten hat zu schreiben, der schreibe uns schöne Kommentare.
Und wer
Sterne hat.
Oh, und im Kontext dieser Folge, wer Augen hat und mich sehe und Lukas am Wochenende, der soll uns einfach ansprechen. Es ist alles möglich in Berlin. Ja.
Das Problem ist ja, weißt du, Simon, die Folge erscheint am Montag, ne? Und ach, scheiße. Ich meine, ich bin bis Montag noch da.
Ja.
Bin Montag beim Konzert. Snarky Puppy, freue mich schon drauf. Aber dann bin ich halt auch wieder weg.
Ja, deswegen, es sind halt auch, werden immer die, also in diesem Fall sind die Ersten halt auch die Ersten, ja. Also werden, es gibt ja Leute, die laden ja irgendwie unseren Cast um 3 Uhr morgens, um 0 Uhr 5 laden die den runter, wenn er um 0 Uhr online geht. Ich weiß ja, nicht,
schreib uns einen Kommentar, Hashtag bleibt bärtig und dann trinken wir einen Kaffee zusammen.
Richtig. Kriegst du hin, wenn du in Berlin bist, schreib einen Kommentar und dann treffen wir uns. Quasi genau. So ein Regio-Treff, wie Wasser Talk, das ist aber.
Ich glaube, ich ahne schon, dass Hans keinen Bock auf Kaffee trinken hat und Ingwer die Nachricht zu spät hört.
Kleiner Seitenhieb, Hans und Ingwer sind gute Freunde von uns.
Genau. Schöne Grüße.
Ja.
So, jetzt aber genug gelabert. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Bleib bärtig.
Bleib bärtig.